Herzlich willkommen zur Alltagswerkstatt, begrüßt Sie Sabine Böhler. Unser Thema heute: Fremdes annehmen oder abgrenzen. Gast ist der Psychotherapeut und Bestseller-Autor Dr. Jakob Derbolowski. Schön, dass Sie heute wieder da sind, Herr Dr. Derbolowski.
Grüß Gott, Frau Böhler. Ja, schön.
Wenn wir heute über den Umgang mit Fremdem sprechen und fragen, ob wir das Fremde annehmen oder uns dem Fremden gegenüber abgrenzen, haben wir natürlich auch die Situation mit den Flüchtlingen im Auge. Denn nichts beschäftigt unser Land mehr als die bange Frage: Schaffen wir das? Schaffen wir es, den Bedürfnissen der Flüchtlinge und auch den eigenen gerecht zu werden? Gibt es genug Wohnraum, Betten, Decken, Essen und Trinken? Reicht unsere gesamte Infrastruktur? Schafft es unser soziales Netz oder reißt es irgendwann? Schaffen wir es auch weiterhin gut für uns, für unser Land zu sorgen? Gehen wir gut, ja, mit den Ressourcen um, unseren ganz persönlichen und natürlich auch den uns anvertrauten? Und sind wir offen für das Neue, was durch die Flüchtlinge auf uns zukommt? Wie lange können und wollen wir gastfreundlich bleiben? Vor allem, wenn sich abzeichnet, wenn meine Art der Gastfreundschaft auf die Bedürfnisse der Gäste, wenn ich meine Art der Gastfreundschaft auf die Bedürfnisse der Gäste abstimmen muss und feststelle, dass mir Menschen aus einem völlig anderen, ja fremden Kulturkreis gegenüberstehen, die meine Gesten vielleicht völlig falsch verstehen. Ja, was löst das Fremde in uns aus? Jetzt in der Alltagswerkstatt wollen wir das Thema in Arbeit nehmen und beleuchten, nämlich wie der Mensch mit Fremdem und Unbekanntem ganz grundsätzlich umgeht, wie es zu den unterschiedlichsten Gemütsregungen in uns kommt, was wir brauchen, Neues anzunehmen und dennoch unsere eigene Identität dabei bewahren. Ich freue mich auf das Gespräch mit meinem Fachmann, mit dem Fachmann, ich sage immer gerne, für das menschliche Miteinander, den Menschenkenner, den Arzt und Psychotherapeuten und Autoren des Bestsellers Liebenswert bist du immer, mit Dr. Jakob Derbolowski, und natürlich auch im weiteren Verlauf, nämlich das macht unsere Alltagswerkstatt aus, freuen wir uns dann auch auf das Gespräch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Peter Eisert ist heute in der Regie und wird Ihre Anrufe nachher entgegennehmen. Herr Dr. Derbolowski, zuerst mal eine ganz grundsätzliche Frage. Fremdes annehmen oder begrenzen, das ist unser Thema heute in der Alltagswerkstatt. Wie gehen wir mit Fremdem um?
Das ist eine sehr wichtige und grundsätzliche Frage, weil wir ja in unserem Leben ständig mit Fremdem konfrontiert werden. Das fängt schon an, zum Beispiel bei Essen, was wir nicht kennen, oder ein anderer Ort, oder auf Urlaubsreisen und so weiter. Und hier stellen sich natürlich Fragen, und hier haben wir auch viele Erfahrungen gesammeln können, wie wir damit umgehen. Nun, grundsätzlich, und das ist das Erfreuliche eigentlich des Lebens, ist der Mensch ja so eingestellt, dass er auf Fremdes mit Öffnen reagiert und nicht mit Zumachen. Wenn nämlich der Mensch geboren wird und auf die Welt kommt, kommt er ja in eine Situation, wo praktisch alles fremd ist, außer vielleicht so ein bisschen eine Ahnung eines Gefühls, dass da jemand, dass da was Großes ist, das über einem steht und dafür sorgt, dass es einem irgendwie ganz gut geht. Das heißt, wir kommen auf die Welt und haben die Aufgabe, uns mit allem und jedem, was uns fremd ist, vertraut zu machen. Das macht natürlich auch Ängste, denn fremd heißt unheimelig, wie das Wort so richtig sagt. Da sind wir noch nicht zu Hause, es ist unbekannt, wir können nicht einschätzen, wie freundlich, wie feindselig es ist, was es auf uns bewirkt. Alles das sind Dinge, die uns völlig unbekannt sind. Und hier müssen wir sozusagen, wenn wir die Welt erobern wollen, wenn wir uns die Erde sozusagen untertan machen wollen, dann müssen wir uns öffnen, das andere kennenlernen und dann schließlich zu einem Weg finden, der es uns ermöglicht, wie Sie ja schon angedeutet haben, unsere innerste Aufgabe, nämlich wir selbst zu sein und unser Leben und unsere Identität zu verwirklichen, in einer Beziehung zur Umwelt, zum Sozialen und zu den Gegebenheiten der Welt zu bringen, so dass letztlich das Ganze zum Erblühen kommt. Und wenn man das so sieht, dann kann man natürlich sagen, dass Fremdes mal grundsätzlich ein Lebensreiz ist. Eine Anmutung, hier sein Lebensreichtum zu erweitern, hier Neues kennenzulernen, sein Weltbild zu vergrößern und so weiter. Und es ist jedem klar, wenn ein Kind jetzt heranwächst, dann wird dieses Kind umso mutiger und umso sicherer sich fremden Dingen nähern, das kann man bei kleinen Kindern sehr gut beobachten, wenn das Gefühl da ist, ich bin irgendwo behütet und beschützt. Also zum Beispiel weiß man bei kleinen Kindern, dass wenn sie wissen, die Mutter oder eine Bezugsperson oder die Großmutter oder der Großvater sind im Raum, die brauchen sich nicht mit dem Kind zu beschäftigen. Nur die alleinige Anwesenheit reicht aus, dass das Kind mutig seine Umgebung erkundet, und geht diese Person aus dem Zimmer heraus, hört es damit auf. Das heißt, es ist eine wichtige Voraussetzung und wichtige Sache, mutig zu sein, wenn wir irgendwo das Vertrauen haben, so wie damals als Kind, dass hinter uns eine große, mächtige Institution, damals die Mutter, steht, die uns begleitet, die uns Mut macht, Neues zu erfahren, uns bewerten zu lernen und mit Freude die Gegebenheiten, die das Leben uns bietet, zu nutzen und damit umzugehen.
Das heißt also, wenn wir heute über den Umgang mit Fremdem sprechen, ob wir es annehmen oder uns abgrenzen, geht es auch ganz sehr um das Vertrauen, das aufgebaut werden muss, das geprägt wird in unserer, aufgebaut wird in unserer jüngsten Kindheit.
Es ist ganz selbstverständlich so, denn wenn etwas auf uns zukommt, wo wir das Gefühl haben, das nimmt uns was weg, ja, das bereichert uns nicht, sondern das verkleinert unsere Möglichkeiten. Da müssen wir abgeben und, sind das natürlich nicht Dinge, die wir grundsätzlich begrüßen. Denn wir haben ja im Leben gelernt, dass wir was aufbauen sollen, dass wir schaffen uns ja auch unsere Besitztümer an und so weiter. Das sehen wir ja alles als ganz positiv an. Und wenn wir jetzt erfahren, da beschneidet uns jemand in den Möglichkeiten oder etwas und engt uns ein, dann finden wir das nicht besonders angenehm und wollen das nicht. Wenn wir aber das Grundvertrauen haben und zum Beispiel als Christ sagen, ich habe einen Gott, der für mich sorgt und der mich, egal wie die Situation ist, behütet und beschützt, dann kann eigentlich, können solche Dinge mich nicht ängstigen. Ja, das tun sie, wenn ich kein Vertrauen habe, wenn ich das Gefühl habe, ob ich das wohl schaffe und so weiter. Und hier haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir auf die Dinge zugehen. Wir können sagen, wir haben keinen Mut, nicht? Das ist alles so viel auf einmal und wir sind nicht vorbereitet und das geht doch jetzt alles nicht. Nur nützt es uns wahrscheinlich nicht viel, denn das Leben, das stellt uns Dinge auf die Tagesordnung, die eben nicht so sind, wie wir sie geplant haben. Und dann kommt es eben darauf an, welche Haltung wir innerlich entwickeln, ob wir überhaupt eine Chance haben, damit fertig zu werden, oder ob wir das in Feindseligkeit umwandeln. Ja? Sie hatten vorhin da so einen Punkt angesprochen, der mir auch ganz wichtig erscheint an dem Punkt. Wenn ich anderen helfe oder wenn ich mit anderen andere aufnehme oder sonst etwas tue, dann bedeutet das nicht, dass ich mein Selbstsein aufgebe. Das ist ja auch so, es gibt natürlich Leute, die das so verstehen. Also nehmen Sie ein Beispiel, da bekommt jemand Besuch von irgendwelchen Verwandten oder Freunden, die er bei sich im Hause aufnimmt. Und dann gibt es Menschen, die jetzt die ganze Hausordnung umstellen, nicht mehr das tun, was sie für richtig halten und so weiter, sondern sagen, weil die jetzt da sind, gelten jetzt deren Regeln bei uns. Das wäre ja völlig falsch verstanden. Denn ein Miteinander muss ja die Toleranz haben, dass jeder er selbst auch sein darf und dass man dann in ein partnerschaftliches Miteinander kommt und in Respekt.
Ja. Vielleicht bevor wir darüber sprechen, wie wir mit Fremdem umgehen, was machen wir mit Fremden, möchte ich doch noch mal rausarbeiten, was brauchen wir, damit wir mit Unbekanntem, mit das, was uns vielleicht auch erstmal ängstigt, womit wir uns vertraut machen müssen, ja, was brauchen wir, damit wir das tun können?
Das ist in einem christlichen Center sehr leicht zu sagen. Wir brauchen das Vertrauen in die Schöpfung und in den Schöpfer, dass er, was er gemacht hat und geschaffen hat, einschließlich der Zukunft mal grundsätzlich gut ist und grundsätzlich zu einem guten Ende kommt, egal was passiert. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt überhaupt. Das gilt aber auch auf Lebensmut und auf nicht nur auf den Umgang jetzt mit anderen Menschen, sondern es gilt auch für den Umgang mit Dingen. Ob man sich geborgen fühlt von einem liebenden Schöpfergott oder ob man das Gefühl hat, ich muss alles selber regeln und ständig merkt, dass einem das Hemd zu kurz wird. Ja?
Und dennoch wissen Sie selber aus Ihrer therapeutischen jahrzehntelangen Arbeit mit Ihren Klienten, die bei Ihnen als Psychotherapeut, als Berater Rat suchen und vielleicht auch Wege der Heilung mit Ihnen gehen wollen und schon gegangen sind, dass wir Menschen gewisse Sicherheiten brauchen, dass wir, um das Vertrauen eben ja auch aufgebaut werden muss und dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte vertrauen, aber es fällt mir einfach ganz sehr schwierig. Ich sehe die Realität.
Ja, das ist schon so eine Frage, was ist die Realität? Dass wir Menschen natürlich Sicherheit wollen, das ist völlig klar und das ist ja auch in Ordnung. Die Frage ist nur, wo suchen wir sie? Mhm. Und da heißt es eben...
Also die Realität, dass vielleicht die Mutter, als ich ein kleines Kind war, nicht da war, Eltern, die sich nicht kümmern konnten, was auch immer die Realität ist von jedem Einzelnen.
Ja, und da entstehen natürlich dann Ängste die Erfahrungen, die wir machen oder wie wir die Erfahrungen deuten, das wissen wir ja auch von gläubigen Menschen, dass sie dann sagen, mein Gott hat mich da, der Stelle habe ich das Gefühl, da ist er nicht bei mir oder so. Ja, das ist schon klar und dann ist die Frage, was wir daraus machen. Wir haben das Thema ja insofern schon auch mal behandelt, ist die Frage der Angst, nicht? Und Angst ist eben etwas, dem man begegnen kann oder Angst wird aufgehoben durch Vertrauen und durch Liebe. Das sind so die Gegenpole. Und wir wissen eben, dass Menschen, die sehr gläubig sind, viel weniger Angst haben als Menschen, die weniger gläubig sind. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist die Frage, wie viel Angst sie dann vor ihrem Gott haben. Da könnte man natürlich dann einhaken und fragen, wie ist es da? Haben sie da das Vertrauen, dass er sie immer liebt? So wie sie ja in dem Buchtitel schon gesagt haben, liebenswert bist du immer, egal was du tust, als Mensch. Ja?
Nun zu unserem Thema zurück. Fremdes annehmen oder abgrenzen. Unser Thema hier in der Alltagswerkstatt natürlich. Als wir das Thema aufgegriffen haben, haben wir auch an die große, große Flüchtlingswelle auch schon gedacht, die ja regelrecht unser Land überrollt. Es gibt Landstriche oder Gebiete, da bekommt man es kaum bis gar nicht zu spüren. Andere wiederum sagen, ich werde voll damit konfrontiert, mit diesem Fremden. Und die Bilder in den Medien, sie zeigen es uns auch. Wir lesen viele Kommentare in Zeitungen. Doch nun die Frage an Sie, Herr Dr. Derbolowski, dem Leiter unserer Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb. Grundsätzlich wollen wir ja heute über das Thema Umgang mit Fremdem sprechen. Was machen wir mit Fremdem, wir Menschen?
Ja, einfache Geschichte. Wir machen uns damit vertraut, sinnvollerweise. Denn Fremdes ist dazu da, unseren Lebens uns anzureizen, anzumuten, unseren Lebensreichtum zu erweitern. Und wenn Sie jetzt das aktuelle Thema ansprechen, so kann man sagen, dass die Menschen, die persönliche Kontakte haben mit fremden Menschen, die Familien kennenlernen, die eigenen Schicksale, die sich sozusagen mit der Situation vertraut machen, hier viel offener sind als solche, die da gar keinen persönlichen Bezug haben, die also das noch nicht so bewerten und für die das natürlich viel unheimeliger ist und unvertrauter ist und die deswegen ganz anders reagieren. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte und ich freue mich sehr, dass in den Medien sehr viel auch gezeigt wird, dass das sich um Menschen handelt und nicht um eine abstrakte Masse, die da auf uns zukommt, sondern einzelne Schicksale, jedes für sich und jedes für sich tragisch genug. Und je mehr man da das versteht oder da sich mit vertraut macht, desto mehr erkennt man sich auch selbst wieder, dass man ähnliche Situationen vielleicht hatte.
Und dann möchte ich gleich fragen, weil die Frage hatte ich auch in meiner Anmoderation schon anklingen lassen. Wie kommt es nun zu den unterschiedlichsten Gemütsregungen in uns? Also wenn wir uns mit Fremdem vertraut machen auch.
Ja, das kann doch so sein, das ist so, dass wenn wir uns mit etwas Fremdem vertraut machen, dass wir plötzlich anfangen, es zu lieben. Und plötzlich feststellen, ui, das ist ja so schön und so toll. Und damit wollen wir unser weiteres Leben führen. Oder wir stellen eben fest, nee, das schmeckt mir nicht so. Und in der Weise, das kann ich so nicht. Mhm. Also suche ich einen anderen Weg. Ja, also die Frage wird ja immer wieder auch gestellt, ob man Flüchtlinge bei sich selbst aufnimmt im Haus oder so. Da stellen sich schon so Fragen. Wie weit kann man das dann für sich denn führen? Mhm. Oder ist es eben so, dass man da andere Wege finden muss? Mhm. Ja, das gilt gar nicht jetzt für diese aktuelle Situation, sondern das gilt natürlich doch schon, wenn Sie in irgendeine Beziehung treten. Stellt sich schon die Frage, zieht man zusammen oder behält man lieber zwei getrennte Wohnungen? Ja, wie ist es mit den Eigenheiten des Einzelnen und des Anderen und wie kann man das in eine vernünftige Partnerschaft
bringen? Oder auch einfach auf freundschaftliche Beziehungen schon.
Na klar, ja. Und wie kann man das hinbringen, dass man eben diese Beziehung bauen kann und trotzdem sich nicht aufgibt? Ich meine, wir müssen da vielleicht unterscheiden. Der eine Punkt ist, wie gehe ich mit fremden Dingen um, was fremd ist? Auch da nähern wir uns ja vorsichtig. Und gucken erstmal, ob zum Beispiel dieser Stein da beißt oder brennt oder wie auch immer. Ja, und schaffen so unsere Erfahrung. Das ist natürlich, wenn wir jetzt Lebewesen haben und insbesondere Menschen haben, umso komplexer, weil diese ja nun auch wiederum eine Situation haben. Also um es mal einfach umzudrehen, wenn wir uns mal anschauen, wie ist denn die Situation der Fremden in der Fremde? Und dann stellen wir fest, na ja, die haben alles das, was ihnen Sicherheit gibt, aufgegeben. Fast alles. Ein paar Dinge haben sie bewahrt. Das ist vielleicht ihr Glaube, das ist ihre Familie, das ist vielleicht sind ihre Glaubenssätze, die sie haben, das ist ein Stück weit ihr Bezugssystem und so weiter. Aber was das Äußere anbetrifft, so haben sie im Wesentlichen sich hier auf völlig unsicheren Boden begeben und das womöglich auch noch aufgrund von falschen Informationen, die der Realität nicht entsprechen und so weiter. Und die Frage dann auch, wie ist das mit dem Zurück? Und so kann man sich natürlich vorstellen, dass auch die Fremden selber fremdeln und versuchen, wie wir das ja auch wissen, wenn bestimmte Gruppen irgendwo sehr eng zusammenleben, dass sie dann gar nicht mehr so die Notwendigkeit haben, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, in ein Miteinander zu kommen, das aber jedem das lässt, was seine Prinzipien sind. Ich meine, das ist ja gerade eine der herausragenden Wertvorstellungen des Christentums, ist ja diese Toleranz und ist ja das, was mindestens in Deutschland die Aussage ist, dass jeder hier nach seiner Fasson selig werden kann, so er sich an die Grundlagen und die grundsätzlichen Wertvorstellungen des christlichen Abendlandes hält.
Und da sind wir wieder bei einer der Antworten, was machen wir mit dem Fremden? Sie haben gesagt, wir machen uns mit Fremdem vertraut, mit den Menschen, mit ihrer Situation, aus der sie kommen.
Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, wissen Sie. Und wenn wir das eben nicht machen, dann verkleinern wir halt unsere Welt. Ja, wir integrieren uns nicht, wir kommen nicht rein. Wenn Sie heute irgendwo ins Ausland gehen...
Aber ich verstehe Sie schon richtig. Wenn ich mich damit vertraut mache, heißt aber noch lange nicht, dass ich weiß, ob ich es annehme oder mich abgrenze, oder?
Ob ich es für mich übernehme und bei mir integriere, also ob ich ein Stück weit die Welt des anderen für mich aufnehme, ja, nicht mich aufgebe, das ist ja der Unterschied. Ich meine, ich kenne Menschen, die Deutsche, die im Ausland leben und oder ins Ausland fahren, da sehen wir ja Ähnliches. Bis zu einem gewissen Grade wird sich den Regeln oder den Regeln des fremden Landes wird sich angepasst, aber es wird trotzdem die eigene Identität bewahrt. Es gibt dann den deutschen Club und so weiter, ja, wo man dann die anderen Dinge pflegt. Das geht also nicht, es geht nicht um Selbstaufgabe. Das ist ein sicher falsch verstandenes Ding. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir im Miteinander, und das kann ich jetzt ganz unabhängig von der Situation sagen, in Bezug auf Beziehungen. Beziehungsaufbau ist eben eine Arbeit. Es ist eine Arbeit, wo es gelingen soll, dass zwei Menschen, die ganz unterschiedlich sind, eine gemeinsame Basis finden, um miteinander etwas Neues, etwas Größeres, etwas zu entwickeln, was einzeln gar nicht geht. Und insofern muss man sagen, ist alles Fremde, mit dem wir uns vertraut machen, eine Bereicherung für uns.
Und mit diesem Abschlussstatement erstmal möchte ich doch unsere Hörer jetzt einladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen. Wir sprechen heute über Fremdes. Annehmen oder abgrenzen, wollen wir fragen. Und wie immer in der Alltagswerkstatt möchten wir den Ausgang der Werkstatt, inwieweit wir unser Werkstück wieder zusammensetzen. Das wollen wir auch heute wieder ein Stück offen lassen. Aber dennoch möchten wir auf das, haben wir natürlich die Flüchtlingsströme als Anlass genommen, das Thema aufzugreifen. Aber wir wollen nicht so sehr über das aktuelle Tagesgeschehen sprechen, über die politischen Gegebenheiten, sondern wir wollen darauf schauen, wie wir diese neue Situation, auch allgemein gesehen, wie wir neue Situationen annehmen und dennoch dabei uns selbst, unsere eigene Identität bewahren als Mensch oder vielleicht auch als Gemeinde oder als Gebetskreis, als was auch immer, ja. Als Gemeinde meine ich die Kirchengemeinde oder auch die örtliche Gemeinde als Stadt. Ja, wie gehen Sie, liebe Zuhörer, wie gehen Sie mit Fremdem um? Vielleicht auch, wenn Sie an Ihre Kindheit denken oder an die Jugendzeit. Wie war das damals mit Neuem, mit dem Fremden? Rufen Sie uns an. Die Rufnummer ist die 089 517 008 008. Vielleicht verfolgen Sie jetzt auch unser Gespräch aus dem Ausland. Die deutsche Vorwahl ist die 0049 und dann 89 517 008 008. Sie haben eingeschaltet hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb mit dem Arzt und Psychotherapeuten, Bestseller, Autoren von Liebenswert, bist du immer so, schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Gast ist Dr. Jakob Derbolowski. Wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer, wie Sie mit Fremdem umgehen. Und als Kinder erstmal stehen wir offen Fremdem gegenüber, weil wir wissen, wir sind geborgen bei der Mutter. Wir haben Sehnsucht nach Heimeligem. Fremdes, das ist auch ein Lebensreiz für uns. Und das wissen wir von Kindern, die gehen erstmal mutig auf die Dinge zu, weil sie wissen, die Mutter steht hinter ihnen. Natürlich wissen wir, jedes Kind ist anders. Das eine ist mehr oder weniger mutig, aber die Grundhaltung eines Kindes ist erstmal, dass es Vertrauen hat und dass es mutig ist. Und jetzt, wenn wir erwachsen sind und auf Fremdes zugehen, da hat Herr Dr. Derbolowski gesagt, da ist es wichtig, dass wir uns vertraut machen mit dem, was da fremd ist, dass wir es kennenlernen. Und jetzt haben wir Sie gefragt, wie Sie mit Fremdem umgehen, und wir sind jetzt gespannt auf die erste Hörerin, die uns erreicht hat. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Guten Morgen, Herr Derbolowski. Guten Morgen ans Team.
Ja, guten Morgen.
Bei mir ist es so, ich kann eigentlich Fremdes nicht gut annehmen. Es ist trotzdem so, dass ich dann schaue, dass ich bete, dass ich mit Jesus in Kontakt trete, und dann ist die Hoffnung schon mehr, ist die Hoffnung schon besser, und dann geht es auch besser im Leben. Mhm. Ja, das ist mein Satz.
Ja, vielen Dank, das ist schon sehr schön, dass Sie das sagen. Die Frage, dass wir Fremdes nicht gut annehmen können, das ist ja sehr verständlich, wenn wir eben auch das Gefühl haben, dass wir uns selbst vielleicht auch im Leben nicht genug behaupten und noch mehr behaupten müssten. Also wir selbst zu sein. Das können Sie ganz allgemein sehen, dass heute zum Beispiel sehr viele sich gar nicht trauen, das Christentum öffentlich meinetwegen hier der Diskussion mit dem Islam entgegenzustellen und hier mal zu sagen, wie wir das sehen und so weiter. Und dann wird, wenn man sich nicht traut, das eigene sozusagen wirklich zu vertreten, dann wird das Fremde natürlich umso bedrohlicher. Und hier ist dann das, was Sie gesagt haben, kann ich nur unterschreiben, in dem Moment, wo ich sage, was hat Gott mit mir vor, wenn er mir dieses Fremde vor die Tür setzt oder mich mit dem konfrontiert? Was will er eigentlich damit? Und vielleicht will er, dass ich selbstbewusster auch meine Position vertrete und dann auch offener sein kann für das andere. Es ist ja ganz interessant, dass der Kardinal Marx in der Diskussion, ich habe es jedenfalls so verstanden, gesagt hat, das, was die Weltgeschichte oder Gott uns auf die Tagesordnung setzt, das ist zu bewältigen. Auch wenn wir es vielleicht fälschlich heraus oder unwissend herausgefordert haben. Es bleibt da nichts anderes übrig, als sich dem zu stellen. Und die Frage, dass man diese Dinge dann an Bedingungen knüpft und sagt, ja, Fremdes nehme ich auf, wenn, da wird man nicht sehr weit mitkommen, sondern das Fremde ist einfach da. Und dann wird man sehen, wie kann man selber das so integrieren und mit welcher Haltung, dass es einem nützlich wird. Ich wünsche Ihnen also viel Gottvertrauen und Mut, weil, und das kann ich Ihnen sagen, es den Lebensreichtum und die Freude am Leben durchaus erweitert.
Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Ein Hörer aus München, der Herr Fügner, hat uns erreicht. Grüß Sie Gott.
Grüß Sie Gott, mein Name ist Thomas Fügner. Ich höre da sehr interessiert zu, weil ich betreibe einen Blog, männerschmie.de, mit diesem Fremden gegenüber Mann und Frau intensiv beschäftige und bin darauf gekommen, dass dieser Prozess des eigenen gegenüber dem Fremden, die Entwicklung des eigenen, C.G. Jung hat das Individuation genannt, einfach völlig vernachlässigt worden ist gegenüber dem Wir. Also erst durch das Du wird das Ich ja zum Wir. Aber wenn da kein Ich sich entwickeln hat können, ob das nun in der christlichen oder welcher Wertegemeinschaft auch immer ist, dann ist auch das Du immer ein Fremdes. Das heißt, die Schwäche, diese Ich-Schwäche, die wir mit dieser sehr kollektivistischen Wir-Erziehung in den Schulen erfahren, schlägt sich durch oder bringt das Pendel in den Gegenschlag, dass damit das Fremde als etwas Feindliches empfunden wird. Okay. Und es gab da einen Dichter, der mal den Satz gesagt hat, der Feind ist die eigene Frage in Gestalt. Und die Frage, die dieser Feind aufwirft, ob das nun der Islam oder für den Muslim der Christ ist, ist doch, wer bist du? Also, wer bin ich selbst? Und meine Idee ist, dass wir den Mut finden müssen, zum Ich sich zu bekennen, so wie sie das gerade für das Christentum oder den Christen formuliert haben, dass wir zu dem stehen, was unsere Werte sind, diese Werte lieben und mit Stolz auch vertreten. Und dann, wenn wir dem Feind ein eigenes Ich gegenüberstellen können, dann ist auch der Respekt da. Sagen, je stärker der Gegenüber in seinem Wertesystem ist, desto stärker empfinden wir uns als sein Spiegelbild. Und desto leichter ist auch dieser Frieden zu schaffen, weil das sind ja halt nur Werte, nicht?
Nur würde ich da nicht sagen, sondern es sind eben Gott sei Dank Werte. Ja, und da ist eben die Frage dann auch der Toleranz, dass wir eben sagen, ich habe die höchste Meinung von meiner Meinung, das ist auch in Ordnung so. Ja, das müssen wir auch haben, aber sie gilt eben nur für mich und ich respektiere, dass jeder andere auch die höchste Meinung von seiner Meinung hat. Und das, was Sie gesagt haben, kann ich nur voll unterstreichen, das sehe ich genauso. Je sicherer jemand in sich ruht, desto mehr kann er sich mit Fremdem auseinandersetzen und erlebt es nicht als feindselig, sondern als anregend. Wenn er aber das Gefühl hat, ich bin und habe wenig und das Wenige wird mir auch noch genommen durch Fremdes, dann ist natürlich das sehr bedrohlich und führt dann zu den entsprechenden eigentlich nicht oder uneigentlich nicht akzeptablen Reaktionen. Ja, also ich stimme Ihnen vollkommen zu. Darum geht es. Und es geht eben darum, dass nur ein Ich mit einem anderen Ich ein Wir bilden kann. Wenn einer nicht da ist, ist das keine Gemeinschaft im eigentlichen Sinne. Und das ist sicher von vielen missverstanden, wie ich vorhin betont habe, dass es heißt, ich muss mich selbst aufgeben für den anderen. Das wäre nicht die richtige Lösung aus meiner Sicht. Wobei ich natürlich nicht weiß, was absolut richtig ist.
Herr Fügner, danke schön für Ihren Anruf. Aus München war das. Jetzt gehen wir nach Köln. Herr Schenk ist dort am Telefon. Grüß Sie Gott, Herr Schenk.
Ich dachte, ich nehme ihn nicht.
Oh, wen haben wir da? Herr Schenk, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Sie Gott. Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Ich habe die Frage, ist nicht die... die Erziehung beziehungsweise der Werdegang des Urvertrauens, das Maß aller Dinge, dass man selbst später weniger Angst hat vor Fremden und sich selbst behaupten kann und dass das also anfängt schon im Mutterleib und in vielen Facetten sich gesund entwickelt.
Da stimme ich Ihnen total zu. Das Urvertrauen ist eigentlich das, was Menschen im Leben relativ wenig Angst zulässt oder beziehungsweise wo Menschen dann wenig Angst haben oder besser formuliert, je mehr Urvertrauen, desto weniger Angst im Leben. Es kommt aber etwas Zweites auch hinzu und das Zweite ist, dass wie viel Gelegenheiten und Möglichkeiten man hatte, in seinem Leben sich mit Andersartigem vertraut zu machen. Wenn Sie zum Beispiel ein Kind eines Diplomaten nehmen, das alle 2 Jahre in einem anderen Land mit anderer Kultur und so weiter aufwächst, wird das natürlich gegenüber Fremden eine ganz andere Haltung haben als jemand, der über seinen häuslichen Kreis wenig hinausgekommen ist. Das heißt also, wir brauchen einerseits das Urvertrauen als die Grundvoraussetzung. Sie können das auch nennen, ein Vertrauen in die Liebe Gottes. Oder das ist eine Voraussetzung. Und das Zweite ist dann die Möglichkeit auch, aus diesem Vertrauen heraus das Fremde, das Andersartige kennenzulernen, sich vertraut zu machen, unter die Füße zu bekommen. Genauso würde ich das sehen. Vielen Dank für Ihren wichtigen Beitrag.
Auf Wiederhören. Schöne Grüße aus Köln. So, jetzt haben wir noch eine weitere Hörerin in der Leitung. Sie haben uns angerufen. Grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Derwolowski. Sie haben eben ein schönes Beispiel genannt von den Gästen im Haus. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Leute gar nicht eingeladen und jetzt kommen das hat man ja bei Facebook oft so, mhm. dass da plötzlich, man lädt vielleicht vier Leute ein zum Essen und da kommen plötzlich 200 Leute ins Haus reingestürmt und wollen untergebracht werden. Ja. Und dann bin ich zunächst aber sehr befremdet und dann ist das eine Situation, wo ich das Gefühl habe, also das überwältigt mich jetzt, das ist mir einfach zu viel. Ja. Da kommt jetzt drauf an, wie ich mich jetzt verhalte. Habe ich jetzt den Mut, die Leute, sagen wir mal, so ganz höflich und freundlich wieder auszuladen, vielleicht zu einer anderen Gelegenheit mal, also es geht mir jetzt um das praktische Verhalten, dass ich vielleicht mal sage, ja, Sie sehen jetzt, ich habe jetzt vier Leute eingeladen, mir kann ich jetzt nicht unterbringen, ich habe nicht so viel, kann nicht so viel Essen anbieten, das, was ich essen habe, das wollen Sie vielleicht nicht essen, weil Sie aus einem ganz anderen Land kommen, bei uns ist das aber jetzt hier üblich, wir haben jetzt drei Gänge und so weiter, Sie haben so vom Essen gesprochen. Also das würde ich jetzt ganz viel Mut machen, auch den Hörern jetzt einfach mal zu sagen, jetzt bin ich jetzt die Hausherrin, die Hausfrau und ich kann das anbieten, mehr kann ich aber nicht anbieten, tut mir leid. Da müssen Sie jetzt wieder nach Hause gehen und da haben Sie vielleicht besseres Essen, was Ihnen besser schmeckt als bei uns. Das wäre das erste Beispiel. Also ich möchte Mut machen zu wirklichem Selbstbewusstsein und Freundlichkeit. Beides zusammen. Ich habe Folgendes erlebt, ich wohne in einer Großstadt in Bayern, wo es sehr viele Asylbewerber herumlaufen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich bitte das wirklich jetzt mit aller Freundlichkeit anzunehmen. Also ist mir Folgendes passiert, ich komme da rein in diese Straßenbahn und da sitzen lauter Asylbewerber drin zur Hälfte. Die sitzen alle zu dritt oder zu sechst in so einer Bank drin oder auf so einem Platz. Ja, anders. Sie sitzen anders als bei uns üblich ist. Dann komme ich mit schweren Einkaufstüten da rein. Was mache ich jetzt? Möchte jetzt einer von denen aufstehen? Wie spreche ich die jetzt an? Und da habe ich gesagt, ein kurzes Stoßgebet, das musst du mir helfen. Ja, einfach so. Und dann habe ich einfach auf Deutsch gesagt, ich möchte mich gerne hinsetzen, können Sie mir bitte einen Platz freimachen? Ja, erst großes Missverständnis, haben die alle nicht verstanden. Dann war aber das waren Jugendliche, Verhältnis junge Leute, eine Person, eine junge Frau, die hat aber Deutsch verstanden und hat da denen etwas in deren Sprache gesagt und dann ist aber sofort jemand aufgesprungen. Also ich habe es ganz freundlich gesagt, aber mir ist jetzt in den letzten Wochen oft vorgekommen, dass die Leute einfach sitzen bleiben. Und dann hatte ich das Gefühl, das möchte ich jetzt nicht. Bei uns normalerweise Deutsche, wenn da eine Dame, eine Frau reinkommt mit Einkaufstasche, da steht sofort ungebeten jemand auf.
Das wird auch immer weniger.
Das ist üblich bei uns. Das wird weniger. Also in der Großstadt ist es eigentlich noch ein bisschen üblich, wenn man die Leute mal anschaut, Blickkontakt und auf die Tüten guckt und meistens stehen sie dann auf. Also ich möchte plädieren für Selbstbewusstsein und dass man einfach sagt, auf sich selbst besinnt und hier bin ich zu Hause und hier gelten die Regeln. Also bitteschön, können Sie das, das ist einfach bei uns üblich. Das habe ich in der Tram, in der Straßenbahn dort auch dazu gesagt. Das ist üblich bei uns. Haben die auch akzeptiert. Der eine hat ein bisschen rumgeschimpft und sowas. Und dann habe ich mich hingesetzt und aber ohne Blickkontakt. Und das muss man auch sagen, dass die Frauen zu Männern möglichst sich zurückhalten sollten. Mit Frauen an, Frau zu Frau und Mann zu Mann. So, das habe ich gehört bei Moslems.
Ja.
Was sagen Sie dazu?
Also, es ist eben so, ich kann Ihnen in dem Ganzen nur zustimmen. Das ist völlig auch meine Meinung, dass man sich nicht selbst aufgeben soll. Dass man natürlich bestimmte, sagen wir mal, Empfindlichkeiten, wenn man sie denn von anderen weiß, zumindest nicht herausfordert. Wenn man sie nicht, also zum Beispiel das, was Sie mit dem Blickkontakt gesagt haben. Man vergibt sich ja nichts, wenn man nun die anderen so anguckt. Also wenn man das nicht macht. Ja, insofern kann man vielleicht manche Dinge ja auch tatsächlich respektieren, weil man sagt, okay, das geht, aber dass die Füße nun auf der Bank liegen, das geht eben nicht. Und bei dem ersten Beispiel mit Ihrer Einladung, das fand ich ganz interessant, weil man ja sagen muss, dass durch Unwissenheit oder durch irgendwelche Fehler sind ja diese vielen Leute überhaupt erst darauf aufmerksam geworden. Das heißt, ich habe unwissend diese schwierige Situation herausgefordert und werde dann aber in der Weise, wie Sie es getan haben, doch sehr gut damit fertig. Was ich hinzufügen würde, auch wäre noch eine Entschuldigung, dass ich unwissend vielleicht eine falsche Realität vorgegaukelt habe, die sich dann nachher als nicht die richtige entpuppt. Und da könnte man auch daraus schließen, dass es einfach sehr sinnvoll ist, frühzeitig die tatsächliche Realität ins Leben zu bringen. Also ich glaube zum Beispiel, dass bei vielen, die kommen, auch eine falsche Realität über das Leben hier vorgegaukelt wird. Zumindest wäre es verständlich, dass diejenigen, die daran verdienen, das systematisch tun. Und dem müsste man die tatsächliche Realität entgegensetzen. Und ich glaube, das wird dann auch funktionieren, wenn wir uns der Aufgabe stellen, die uns da sozusagen überrollt und nicht jetzt ängstlich uns verkriechen, sondern mutig sagen, so ist es jetzt und das schaffen wir. Die Frage ist nur, wie und was müssen wir tun und was müssen wir lernen. Und wenn wir manche Leute hören, besonders eben auch Leute, die direkt mit diesen Fragen befasst sind, dann sind viele der Meinung, dass man das durchaus schaffen kann, wenn man mutig und offen auf die Sachen zugeht und sich so verhält, wie Sie es zum Beispiel vorgeschlagen haben. Also herzlichen Dank.
Ja, danke für Ihren wertvollen Beitrag und auch die wirklich anschaulichen Beispiele und dass Sie auch ein Augenmerk, nämlich auf den zweiten Teil, hat Sie ja sehr gelenkt, Herr Dr. Derbolowski, nämlich auf das Abgrenzen. Weil das habe ich auch das Gefühl, so in der öffentlichen Diskussion, dass zwar sehr viel Augenmerk aufs Abgrenzen gelegt wird, aber ich frage mich dann, ja, wie grenze ich mich denn auf eine gute Art und Weise ab? Weil eine Frage, es steht ja auch noch im Raum, nämlich fremdes Annehmen oder Abgrenzen ist ja unser Thema. Wie gehe ich als Christ oder wie gehe ich christlich mit Fremdem um?
Ja, das ist eben eine Frage. Heißt Nächstenliebe in Wirklichkeit sich aufgeben um des Nächsten willen? Oder heißt Nächstenliebe dafür zu sorgen, dass es einem gut geht, damit man dem Nächsten bestmöglich helfen kann? Aber das ist eine Frage für eine ganze neue Sendung, nicht wahr? Und die zweite Teil...
Das Nein-Sagen lernen, das haben wir ja auch schon öfters thematisiert.
Auch das Nein-Sagen lernen, nicht, gehört dazu, dass man eben hier angemessen seine Position vertritt. Das ist, gilt auch dafür, dass natürlich angemessen unsere Gesetze hier... also die Spielregeln des Miteinander, dass das auch in einer gewissen Weise so gut möglich durchgesetzt wird und klargestellt wird, dass es bestimmte Dinge hier eben nicht gibt und dass man dann auch, wie ich das bei der Hörerin sagte, dafür sorgt, dass schon im Vorfeld, bevor jemand herkommt, überhaupt ihm klar ist, auf was er sich da wirklich einlässt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und die Frage der christlichen Haltung kann ich nur sagen, um es hier mit Kardinal Marx und dem Herr Bischof Bedford Strom zu sagen, Mauern und Stacheldraht sind unchristlich. Ganz egal, wer diese Sache vertritt. Christlich ist, dem Menschen in Not beizustehen, so gut es eben geht. Und wenn man die Situationen von allen, die mit den Menschen, die da ankommen, befasst sind, ernst nimmt, was die erleben und wie bewegt sie sind, dann kann man als Christ gar nicht sagen, man macht die Grenzen zu. Aber man kann, muss eben einfach sagen, was kann ich tun, damit das dann, was da kommt und was ich nicht steuern kann, in Bahnen geregelt wird, die zu einem friedlichen Miteinander, wie wir es ja zum Beispiel bei den vielen Staaten in Europa mit der EU versucht haben und machen, es zu einer Union zu bringen.
Und es geht ja noch um mehr, es geht ja auch um Menschenleben, zum friedlichen Miteinander und dass wirklich keine Menschen sozusagen auf der Strecke bleiben. Es geht ja um weitaus mehr.
Naja gut, das, was Sie sagen, ist eben die Frage, ich meine, wenn man Stacheldraht und Mauern setzt, dann muss man eben auch sagen, wie setzt man die denn durch? Ja, und dann sind die Fragen natürlich ganz offen, ob man, ich will das gar nicht formulieren, was da an anderen Dingen ist, sondern ob es nicht einfach unsere Aufgabe ist. Und wir leben ja doch auf einem relativ hohen Niveau. Und wenn man sich anguckt und das irgendwie mitkriegt, wie die Lebensperspektive und die Situation der Menschen ist, auch in den Flüchtlingslagern vor Ort, dann ist das eigentlich entsetzlich. Und die Frage, dass wir nicht viel früher unser Augenmerk auch da und unser Herz dafür geöffnet hätten. Das bleibt uns zu bedenken, ja?
Also Fremdes annehmen oder abgrenzen, das Werkstück in der Alltagswerkstatt. Ein Hörer ist noch in der Leitung, Herr Güntner aus Altensteig sind Sie.
Ja, guten Tag.
Guten Morgen. Ja,
also ich kann das, was die Frau erzählt hat aus München und was er jetzt gerade besprochen hat, nur wirklich bestätigen. Ich möchte aber ein Bibelwort einwenden. Mhm. Gerade im Fremden ist auch, da steckt das Wort Frieden drin. Das sagt Jesus, Johannes 16,33, in mir, also solches habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt, also in Jesus. Mhm. Er hat den Frieden gebracht. Mhm. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Mhm. Also diesen Ruhepol und dieses Frieden haben und diesen Frieden sucht jeder Mensch, auch die Moslems. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Frieden, denn wir sind ja durch die Erbsünde von Gott getrennt. Und auch, also zum Beispiel, ich könnte auch mal so rübelig sein, dass ich nicht aufgestanden wäre oder so. Das müssen auch wir Christen lernen untereinander, das wissen wir ja selber. Mhm. Wir haben hier eine Wohlstandsgesellschaft geschaffen und diese können wir natürlich nicht durch Mauern und Stacheldraht irgendwo verteidigen. Mhm. Aber wir Christen haben ein wir haben die Bibel hier, das Kreuz in Deutschland oder in Mitteleuropa, das uns ja eigentlich vorzugsweise von Gott geschenkt wurde, dass wir Christen wurden in Europa. Und die anderen sind eben einer anderen Religion nachgegangen und die ist es dort und diese Leute kommen jetzt zu uns. Die Frage ist, ist unser christliches Immunsystem so stabil und zwar im Punkt auf die Wahrheit, dass wir sie freundlich begleiten, aber sagen, wir tun das aus der Kraft, aus der Liebe, die Jesus uns praktisch geschenkt hat. Dass wir also die Erlösung beschenkt bekommen haben in Jesus Christus und sie lieben, aber auch auf die Wahrheit hinweisen. Denn Jesus hat vor Pilatus gesagt, ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und das ist für mich als entscheidend wichtig. Toleranz, ja. Aber Toleranz ohne Wahrheit, das geht nicht, also das funktioniert nicht, weil dann ist da alles gleichgültig. Und Papst Benedikt, der 16., hat das dann gesagt, ja, wir ebnen sozusagen dann alles ein, alles wird gleichgültig. Und das kann nicht sein. In der Welt ist Licht und Finsternis nicht gleichgültig. Aber der Bolowski hat es sehr toll gesagt. Und das sucht jeder Mensch. Wir suchen diese Freiheit und diese Wahrheit.
Also ich finde das sehr schön, was Sie sagen. Ich bin bei einem Punkt ein bisschen zurückhaltender, weil ich sage, es gibt eine Wahrheit, die ich für mich als solche anerkenne, die aber nicht absolut ist, sondern die, wo eben jeder sagt, meine Wahrheit ist die wahre. Und wenn man das dann meint oder auf die anderen überträgt, dann kann das unter Umständen zu Schwierigkeiten führen. Da ist eben dann auch die Frage des Respektes und das kann man ja auch an anderer Seite sehen, wenn man zum Beispiel mit Kindern umgeht, dass man eben die Schwierigkeit hat, vor deren Meinung auch Respekt zu haben. Ja, auch wenn man der Meinung ist, es ist vielleicht noch nicht das Richtige und noch nicht so das Ausgewogene, aber man respektiert es und dann besteht die Möglichkeit einer Weiterentwicklung. Also ganz herzlichen Dank. Ich finde, da sehe das sehr, sehr ähnlich wie Sie. Und ich meine, dass das Ganze eben uns auch zeigt, dass wir eben Teil eines Ganzen sind und dass wir alle Menschen, dass wir dafür also zum einen sind wir selber, wir sind aber auch Teil eines übergeordneten Ganzen und wir sollen dem Ganzen dienen. Und da finde ich sehr schön, wie Sie gesagt haben, dass es eigentlich die Aufgabe aller Menschen ist und auch der Wunsch, Frieden und friedlich miteinander zu leben und auszukommen.
Besten Dank. Aus Altensteig war das der Herr Güntner, hat uns da hingewiesen auf Johannes 16,33 und dass wir aufgefordert sind, ja friedvolle Menschen zu sein. Wie weit ist es wichtig, Herr Dr. Derbolowski, dass ich dann mit mir im Frieden und im Einklang bin, mit mir und meinem Gott?
Und grundsätzlich heißt es ja so, dass außen gleich innen ist. Und insofern kann man sagen, was nicht in dir ist, ist auch nicht außerhalb von dir. Und wenn ich in einer Welt mit viel Krieg und viel Auseinandersetzung und viel Angst lebe, dann ist es eben so, dass die Aufgabe darin besteht, mit mir selbst auch mehr Frieden, in mir selbst mir mehr Sicherheit zu geben und so weiter. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das wir ja in der Psychopädie verfolgen und wo wir Menschenhilfen anbieten.
Jetzt nehmen wir noch die letzte Hörerin für heute auf Sendung. Wir werden die Lebenshilfe heute ein wenig überziehen, weil wir ja auch später begonnen haben. Aber in gewohnter Weise um 11.15 Uhr hören Sie dann die Erzählung, liebe Zuhörer. Jetzt Frau Klier aus Tutzing nehmen wir dran. Grüße Gott.
Grüß Gott. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Dieses Flüchtlingsthema und bezüglich der eigenen Einstellung liegt mir sehr am Herzen. Vor allem dadurch, ich meine, unabhängig davon, dass ich jetzt Christin bin und auch so erzogen wurde, haben mich meine Eltern auch gegenüber anderen Religionen als sehr tolerant erzogen und auch die Nächstenliebe zu üben. Und ich finde, wenn man bedenkt, dass viele dieser Menschen aus Gebieten kommen, die vor vielen Jahrhunderten von europäischen Kolonialstaaten ausgebeutet wurden, misshandelt wurden, versklavt wurden, verschifft wurden. Unabhängig davon ist eine gewisse Schuld auch da oder eine gewisse, wie soll ich sagen, Hilfe jetzt auf alle Fälle erforderlich. Man kann jetzt nicht Europa abriegeln zu Zeiten, wo sie die Menschen mehr oder weniger einfach als fast kann man sagen, Tiere behandelt haben, haben sie sich genommen, was sie wollten. Und jetzt kann man da einfach nicht sagen, das ist jetzt vorbei und das ist viel zu lange alles her. Man muss auch die Geschichten sehen, dass natürlich, dass auch viele politische Sachen dahinter stecken. Man muss auch mal sehen, was ist denn der Grund für den Krieg in Syrien und auch im Libanon. Es sind natürlich auch Interessen von Rüstungsindustrie und so weiter und so fort. Aber unabhängig davon. Man kann, wenn die Menschen hierher kommen, nicht erwarten, dass sie sich von heute auf morgen bei uns integrieren. Man muss ihnen natürlich helfen, indem man das Asylbewerberverfahren verkürzt, indem man ihnen zeigt, was ist unsere Kultur. Nicht mal hier in Deutschland lebt die deutsche Kultur. Und dass man dann schaut, wenn zum Beispiel jetzt, wie die Dame vorhin sagte, mit der Straßenbahn, die wissen ja gar nicht, dass es bei uns üblich ist, aufzustehen. Ja. Wenn ich in die Länder dorthin reisen würde, würde ich auch nicht die Kulturen kennen, wenn ich mich nicht befassen würde. Aber diese Menschen sind ja aus der Not weg. Sie konnten sich nicht vorher ein Handbuch besorgen, wie verhalte ich mich in Deutschland, so ungefähr.
Ja, haben Sie
Frau Klier, danke vielleicht erstmal Herr Dr. Derbolowski und dann dürfen Sie Ihre kurze Sache noch äußern, ja?
Das wäre ganz lieb.
Danke.
Ja, also es ist schon alles so ganz richtig zu verstehen, wie Sie das sagen. Ich selber beziehe mich nicht so sehr auf die Geschichte mit anderen, sondern ich denke mal, wir haben ja auch viele eigene Geschichten. Und wir haben viele eigene Notgeschichten und wo uns andere geholfen haben und aufgenommen haben und so weiter. Und allein daran mal wieder zu denken, ist für uns sicher eine wichtige Anregung, die wir durch diese weltgeschichtliche Situation finden. Und dass man Menschen nicht abhalten kann von dem, was sie für richtig halten, das ist sowieso klar. Man kann nur damit dann umgehen.
Frau Klier, eine Sache hatten Sie noch, bitte?
Und zwar, wie richtig jetzt gesagt wurde, die Vergangenheit, die eigene muss man natürlich sehen und muss auch den Menschen mit einem gewissen Verständnis und auch mit Geduld auch gegenübertreten. Aber was mir noch wichtig ist, dass ich es sehr schade finde, dass die ganze Flüchtlingsthematik jetzt sehr, sehr als gefundenes Fressen für einen gewissen Rechtsruck in Europa leider genommen wird. Und manchmal denke ich mir, vielleicht liegt es auch daran, dass die Politik einfach die deutschen Bürger zu wenig aufgeklärt hat, was ist denn genau mit diesen Menschen? Was ist sein Beweggrund? Was erhält er hier bei uns? Es wird viel aufgestachelt, die Menschen, in dem das Unwissen, der kriegt mehr als einen Hartz-IV-Empfänger, der kriegt mehr als das, die nehmen unsere Arbeitsplätze weg, die tun unsere Kinder misshandeln, vergewaltigen.
Genau. Also
diese ganzen Sachen, die wir schon mal erlebt haben in diesem Lande hier.
Darf ich Sie mal da unterbrechen?
Ja.
Mhm. Weil das ist, was Sie sagen, ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Der Gesichtspunkt ist eben, wie unser Thema schon heißt, Fremdes, Annahme oder Abgrenzung. Und natürlich ist es so, dass man Unwissenheit Menschen nicht vorwerfen kann. Man muss sie eben informieren und dann ändert sich auch was. Wenn man also andere Dinge kennenlernt, dann wird man damit auch anders umgehen. Und natürlich muss man auch wertschätzen, dass es natürlich etwas Bewahrendes gibt, das auch hinter hinter Abgrenzung bewahren, das ist von Wertvollem. Und da ist, glaube ich, in der Sendung relativ deutlich geworden, dass man eben auch durchaus sagt, wie die deutsche Kultur, wie wir sind und so weiter, aber eben auch die mit in die Auseinandersetzung bringt mit der anderen Kultur, indem man die Menschen darüber informiert, wechselseitig, was Sache ist, und dann zu einer freien Entscheidung kommt, wollen wir miteinander oder nicht und gibt es andere Möglichkeiten und so weiter. Und da haben Sie gesagt, man muss Geduld haben, auch mit den anderen. Ich würde mal sagen, wir brauchen auch viel Geduld mit uns, denn es ist gar nicht so einfach. Wir müssen auch sozusagen Integrationsarbeit leisten, geduldig mit uns sein, auch freundlich mit uns zu sein, wenn wir das eben nicht so schaffen und wenn es uns dann doch mal bedrängt, und dann vielleicht gucken, ob wir irgendwoher noch eine Hilfe kriegen, um uns den Aufgaben, die Gott uns gestellt hat, zu bewältigen. Also herzlichen Dank für Ihre sehr lebhafte und beispielnahe Schilderung. Danke.
Frau Klier, herzliche Grüße an Sie nach Tutzing. Auf Wiederhören. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendezeit Alltagswerkstatt. Unser Thema war unser Werkstück Umgang mit Fremden, Fremdes Annahme oder Abgrenzung. Herr Dr. Derbolowski, das.
Ja, und da kann man beruhigt sagen, der Mensch ist ein lernfähiges Wesen und in der Lage, sich an Gegebenheiten anzupassen, ohne sich selbst dabei zu verlieren. Dies gelingt, wenn er ein Vertrauen in die Schöpfung hat, denn das gibt ihm Mut und Zuversicht, die vom Leben gestellten Aufgaben zu bewältigen und somit dem Ganzen und der Weiterentwicklung des Ganzen zu dienen, die Aufgaben zu bewältigen und daran zu wachsen. Ich glaube also, beides, Annahme und Abgrenzung, haben ihre Berechtigung, wenn man sie dazu nutzt, zu einem partnerschaftlichen Miteinander zu integrieren, indem man Lösungsansätze sucht für die Gegebenheiten und nicht Angst und Zumachen und Enge verstärkt.
Schauen wir voller Zuversicht, voller Hoffnung in die Zukunft. Das wünsche ich uns allen in dieser Frage. Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Wie immer können Sie die Sendung noch einmal hören auf horeb.org, oder Sie bestellen sich eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst unter der 08328 921 120. Der Hörerservice, liebe Zuhörer, der hält wie immer Informationen zur Sendung für Sie bereit. Die Rufnummer dazu ist die 08328 921 120. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein, für Ihre Aufmerksamkeit. Gottes Segen Ihnen allen. Mein Name ist Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.